Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Achtung, heute ziemlich spektakulär. Wir haben zu Gast das wohl berühmteste Wirtshaus der Welt und sicher auch eines der größten, eine gastronomische Attraktion, muss man sagen, wie sie die wenigsten Städte dieser Welt vorweisen können. Das Hofbräuhaus in München, seit Urzeiten könnte man sagen, wird hier die zünftig bierselige Gemütlichkeit zelebriert. Wir sprechen hier wirklich von einer Volksgaststätte mit über 3500 Plätzen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt verschiedene Räume, die urige Bezeichnungen tragen, wie etwa die Schwemme, die Erkerbar oder das Wappenzimmer. Mein Gast heute, das ist der Wirt höchstpersönlich, Wolfgang Sperger, der das Hofbräuhaus seit 2004 leitet. Wie funktioniert so ein gastronomischer Blockbuster wirklich? Wie geht das ganz ohne Massenabfertigung? Das ist ja das wirklich Spannende, was das Hofbräuhaus wirklich schafft. Wie viele Biere gehen da pro Tag über den Tresen, über das und vieles mehr, spreche ich heute mit, sagen wir so ruhig, jenem Wirt Deutschlands, der wohl das dickste Nervenkostüm von allen hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Wolfgang Sperger.
Grüß Gott aus München, lieber Lukas.
Wolfgang, ich freue mich sehr, dass wir es schaffen. Und vor allem habe ich mich fast schon gefragt, dass wir das ausgerechnet im Dezember schaffen, spricht dafür, dass du den Laden ziemlich im Griff haben musst. Ich kenne sonst wenige Wirte von so großen Häusern, die sich im Dezember einen einstündigen Termin außerhalb ihres Betriebs freischaufeln können.
Wie geht das? Ja, das geht auch wirklich nur, weil wir eine echt gute Mannschaft haben und ich wirklich Vertrauen haben kann und ich operativ gar nicht so stark eingebunden bin. Wir haben echt super Leute und die nehmen mir die Arbeit ab. Insofern kann ich mir sowas schon leisten.
Okay, ist also nicht deswegen, weil nichts los ist, sondern einfach, weil du diesen Laden wirklich im Griff hast, ne?
Ja, wie gesagt, also das sind unsere Mitarbeiter, die sind alles ganz langjährige Mitarbeiter und die kennen den Laden in- und auswendig. Ich war ja heute Vormittag und Mittag natürlich in meinem Laden, ist ja klar. Mhm. Ich habe eher so die repräsentative Aufgabe, Geburtstage gratulieren, Stammgäste begrüßen. Stammtisch-Einweihungen und so weiter, was da es gibt, ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Aber es stimmt schon, ich habe den Lohn im Griff, aber eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, meine Mitarbeiter haben den Lohn im Griff.
Du, wie viele Mitarbeiter hast du? Ich habe bereits gesagt, es sind über 3500 Plätze. Da kommt auch ein bisschen was an Mitarbeitern zusammen, damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen alle.
Ja. Also wir haben in der eigentlichen Betriebsgesellschaft 120 Mitarbeiter. Und das ist so die Kernmannschaft. Das sind die, die lange Zeit bei uns sind. Also da sage ich mal, 5 Jahre Betriebszugehörigkeit ist da nicht selten. Die älteste Betriebszugehörigkeit oder die längste Betriebszugehörigkeit sind über 40 Jahre. Also dann haben wir aber, eine eigene Personalüberlassungsfirma für Gastronomie gegründet in München. Und damit füllen wir auf unsere eigenen Mitarbeiter. Und die, wenn wir, also in dieser Personalüberlassung sind 150 Mitarbeiter drin. Und die vermieten wir, die vermieten wir an uns selbst, wenn wir die Spitze brauchen. Im August haben wir das doppelte Geschäft wie im Januar. Ja. Und dann können wir uns da wunderbar behelfen. Und wenn wir die nicht brauchen, verleihen wir die an andere Gastronomen.
Diese Firma wurde mit Beginn deiner Pacht vom Hofbräuhaus gegründet oder wie ist es dazu gekommen? Weil es klingt sehr ausgeklügelt.
Bisschen später, 2008 oder 2009 haben wir es gegründet. Genauso wie unsere eigene Produktionsfirma, die mein Bruder leitet. Also diese eigene Metzgerei, Küche, Bäckerei, wo wir unsere ganzen Dinge selbst produzieren. Also wir machen jede Suppen, Sauce, alles was wir da so verkaufen, machen wir wirklich selbst und liefern uns selbst jeden Tag just in time, bis zu 3 Mal am Tag.
Ja, ist schon ein Wahnsinn. Die Produktionsstätte ist wo? Auch in München?
In Bruntal. Das ist so ungefähr 15 Minuten vor München an der Autobahn gelegen. Also das ist gut für uns zu liefern. Wir hätten im eigenen Haus, also im Hofbräuhaus mitten in der Stadt, hätten wir die ganzen europäischen Vorgaben und die HACCP-Richtlinie nicht mehr einhalten können. Die Raumhöhen haben nicht gestimmt und so weiter, bevor man jetzt das Hofbräuhaus groß umbaut und einen Keller tiefer legt, was gar nicht so einfach ist.
Nein.
Haben wir gesagt, wir bauen eine eigene Produktionsstätte, in der wir für uns produzieren, aber auch für andere Kunden.
Das war auch erst ein bisschen nach der Übernahme von der Pacht oder zeitgleich sozusagen als Konzept?
Das war mit Übernahme der Pacht haben wir ja erstmal das Geschäft weitergeführt, wie wir es von unseren Eltern sozusagen übernommen haben. Und dann haben wir das weiterentwickelt. Wir haben dann auch, wie gesagt, diverse Auflagen gekriegt, die mit der Konzession zusammengehängt sind. Und dann haben wir einfach reagieren müssen. Dann mussten wir einfach investieren und dann haben wir gesagt, also wenn wir schon investieren, dann machen wir es gescheit.
Sprechen wir dann vielleicht nochmal darüber, weil ich finde das einen sehr interessanten Punkt, auch gerade weil es ein Gefühl dafür gibt, wie operativ so ein riesiger Betrieb funktioniert, wie zeitgemäß das auch wirklich gestaltet werden kann. Aber sprechen wir vielleicht auch ein bisschen zuerst einmal darüber, woher du kommst, du hast es jetzt angesprochen, deine Eltern haben das Hofbräuhaus davor, als die Generation davor sozusagen gepachtet, also du bist da auch schon quasi damit groß geworden, aber erzähl ein bisschen, was ist so dein Hintergrund, der Background, wie hat das alles begonnen?
Also meine Eltern kommen, ist eine Gastronomenfamilie. Die haben eine Landwirtschaft früher gehabt, mein Vater kommt aus einer Landwirtschaft bei Regensburg. Da ist schon Gastwirtschaft und Landwirtschaft im einen gewesen. Das war so der Dorfwirt, der auch eine Landwirtschaft und eine Metzgerei betrieben hat. Mhm. Und mein Vater ist dann nach München gegangen. Das ist so der Ursprung meiner Familie. Und hat sich mit seiner Frau selbstständig gemacht und hat dann 1980 als Hofbräuhaus übernommen. Und das war ein Riesenschritt. Also das war die dritte Gaststätte, die er in München betrieben hat. Und es war ein Riesenschritt, weil damals ums Hofbräuhaus rum, also das Hofbräuhaus, erstens einmal rufmäßig gar nicht so gut dagestanden ist, weil auch um das Hofbräuhaus eigentlich keine gute Gegend war. Das war eher so Bahnhofsviertel. Also nicht, dass der Bahnhof verlegt wurde, sondern es war eher so Rotlichtviertel. Mhm. Und das war halt so. Das hat sich gebildet über die Nachkriegszeit. Die Amerikaner, die da drin waren, haben das Geld gehabt und so hat sich das einfach entwickelt. Aber jetzt, in dieser Zeit von meinen Eltern, zwischen 80 und 2001, wo mein Vater gestorben ist, haben die das echt gut weiterentwickelt und die haben echt da was draus gemacht und auch den Umsatz deutlich erhöht. Und danach haben wir das übernommen und wir mussten es auch wieder weiterentwickeln.
Das klingt jetzt so, Wolfgang, als hättest du das einfach mal von deinem Vater übernommen. Dem ist natürlich nicht so. Ich habe ja gelesen, es gibt ein ganz strenges Ausschreibungsverfahren. Ja. Du musstest dir sehr wohl etwas überlegen als zukünftiger Pächter, was du da tust. Wie war das? Kannst du da ein bisschen was?
Also es war so, mein Vater ist 2001 gestorben. Meine Mutter hat dann das Hofbräuhaus weitergeführt bis 2004. Und danach ist ein neues Bewerbungsverfahren gelaufen. Es waren mehrere hundert Bewerber natürlich. Und dann muss man natürlich Vorschläge und Möglichkeiten der Finanzierung machen, das Hofbräuhaus weiterzuentwickeln. Was wir vorgeschlagen haben, war, das Hofbräuhaus mit der Entwicklung, die um das Hofbräuhaus rum basiert, örtlich, mit anzupassen. Das ist ja jede Gaststätte wirkt in seinem Umfeld. Ja? Und das ist halt, das Hofbräuhaus ist ein bisschen größer. Wir haben uns da schon einigermaßen Gedanken gemacht und haben das Ganze handwerklicher aufgestellt. Also wir haben vorher viele Dinge eingekauft und das machen wir jetzt nicht mehr. Wenn man sagt, München ist ein Dorf, dann sind wir das Dorfwirtshaus.
Aber das ist eine schöne Analogie, weil das kommt bestimmt mit der Gästeanzahl auch ziemlich gut überein.
Ja, also das ist natürlich alles ein bisschen größer und man muss sie besser organisieren. Aber wenn man es gescheit aufstellt, dann ist es wirklich eine tolle Geschichte.
Ja, wie schwierig war das, dieses ganze Ausschreibungsverfahren dann doch für euch zu entscheiden? Hast du da den Sohnemann-Bonus gehabt oder hast du da einfach wirklich ein Konzept vorgelegt, von dem du auch wusstest, dass es stärker ist als die Konkurrenz, als das von der Konkurrenz?
Na, es war eigentlich schon mal sehr positiv, dass mein Vater und meine Eltern so positiv da die Zahlen nach oben gezogen haben, die Hektoliter genauso wie die Umsatzzahlen. Und insofern waren die eigentlich zufrieden, aber man konnte nicht einfach an so einen Erbhof da veranstalten. Wir haben uns beworben, haben unsere eigenen Konzepte und Ideen dahergebracht. Und dann ist es eigentlich gut gegangen. Wir haben da weder einen Bonus gehabt, noch einen Malus, so da das.
Okay. Ja.
Sondern ja. Es ist neutral behandelt worden, unsere Ideen auch. Und wir haben uns da gegen halt, ja, da waren natürlich sehr potente Bewerber dabei.
Ja, das glaube ich.
Die auch gute Ideen gehabt haben, natürlich.
Da bewirbt sich ja auch nicht jeder darum, oder? Also das ist ja, da bewirbt sich, nehme ich an, gestandene Gastronomen, die ja generell wissen, wie München in diesem Segment gastronomisch tickt, oder?
So ist es, genau. Genau, also, aber ich weiß natürlich nicht, wer sie da alles beworben hat. Ich kenne nur die Endbewerber, weil wir die alle, weil wir uns auch verständigt haben und weil ich die auch direkt getroffen habe dann. Aber sowas ist ein ganz normaler Bewerbungsverfahren in für Gastronomie, ist sowieso nie endlos Konkurrenz oder so.
Ja. Was würdest du sagen, jetzt abgesehen von der Großküche, die wirklich ein großer Unterschied ist, offenbar zu dem, wie es dein Vater, deine Eltern gemacht haben, wo liegt ein anderer großer Unterschied? Wo ist ein anderer Punkt, wo du sagst, das hast du auch ganz bewusst anders gemacht, clear cut?
Also man muss unterscheiden zwischen dem, was vorm Pass und dem, was hinterm Pass passiert. Und man muss in unserem Gastraum, in der Schwemme, da bleibt alles, wie es ist. Das schaut heute so aus wie 1897, als Gaststätte eröffnet wurde.
Wirklich großartig, ja.
Ja. Also 1589 ist es als Brauerei gegründet worden und 1897 als Gaststätte eröffnet worden am Platz. Unglaublich. Und das muss also bleiben. Das gehört so, das sind die Leute gewohnt und das ist einfach damit assoziiert. Das Einzige, was wir verwenden, sind natürlich modernste technische Kassen, modernste technische Hilfsmittel hinterm Pass, weil die brauchen wir, um dieser Anforderung gerecht zu werden, nämlich ja. Die Leute kommen ja zu uns, weil sie in ein Wirtshaus gingen. Wir sind eine Volksgaststätte im Erdgeschoss halt. Wir sind eine Volksgaststätte, da müssen die Preise stabil sein, einigermaßen. Und wir müssen auch einigermaßen Qualität bringen, wie Gaststätte, wie ein Wirtshaus. Also nicht Fine Dining, das machen wir. Wir haben tolle Würstel und wir haben uns ein System aufgebaut, mit dem wir einfach viel schneller sind.
Ja. Wie viele Leute sind in dieser Produktionsküche?
Dass man sich da zwischen 60 und 70 so.
Alleine in der Produktionsküche?
Ja, das sind Metzgermeister, Küchenmeister, Bäckermeister, die arbeiten für uns dann da und produzieren für uns oder auch für andere die Ware.
Also es kommt wirklich null Convenience vom Großhandel direkt ins Hofbräuhaus.
Genau. Wir kaufen, was wir einkaufen, ist Zucker, Salz, Essig, Öl, Mehl, und wir liefern uns auch so, dass wir uns fertig in GN-Behältern beliefern.
Ja.
Und die dann entleeren, ausgeben und dann wieder zurückgeben. Also ich mache es einmal an einem Beispiel gut. Ja. Da kann man das gut verstehen, wie das funktioniert.
Unbedingt.
Wir haben Schweineschnitzel Wiener Art. Wird aus der Oberschale geschnitten. Und wir haben die draußen in der Metzgerei, kaufen die Oberschalen, würzen die flüssig und tumbeln die. Also, weiß nicht, kennst du das Verfahren? Das ist so, tumbeln ist unter Vakuum ein massiertes Gewürz.
Ja.
Ganz normale Gewürze, wie sie im Haushalt verwendet werden. Und dann wird die geschnitten, die Oberschale, genau. Und dann wird's plattiert. Das wird mit Maschinen gemacht, weil das viel genauer geht. Die Maschine schneidet auf 5 Gramm genau. Die Plattiermaschine ist eine große Schweizer Marell, heißt das Produkt.
Ja.
Und die plattiert es, ohne dass sie das ganze Gewürz wieder rausklopft. Ja. Und diese plattierten, gewürzten Schnitzel roh, liefern wir uns an. In MRPs und das ist ohne großes MHD, also wir können die nicht eine Woche aufheben oder so.
Ja, ja.
Und diese Schnitzel panieren wir alle Minute. Das ist die Herausforderung.
Wahnsinn.
Das heißt, wir haben einen Schnitzelposten, da arbeiten 1 bis 2 Leute,
ja,
und die machen die Schnitzel, die bei uns so anfallen pro Tag.
Und
da reden wir über zwischen 200 und 300 oder 400. Einer paniert, einer backt raus. Weil wir dürfen, also das beim Schnitzel ist sehr schädlich, wenn du das lagerst oder ja, vorproduzierst. Das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen den Gästen ein frisches Schnitzel geben.
Ja.
Und dafür haben wir uns die ganzen Prozesse ausgedacht.
Wahnsinn.
Unser Hauptprodukt sind ja Schweinehaxen.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was ist sozusagen das Hauptprodukt? Ja? Okay, die Schweinehaxen.
Da gibt's ja die zwei Möglichkeiten der Schnittarten. Entweder den Fließschnitt, dass du das gerade abschneidest, oder den bayerischen Schnitt, das wird ein Stück von der Schulter mit abgeschnitten oder der Keule. Und dann ist es eine größere Haxe, die 2 Portionen ergibt. Wir haben uns entschieden für die Fließhaxe, die 1 Portion ergibt. Und die wird auch flüssig gewürzt, getumbelt und dann Niedertemperatur gegart. Und dann ist dieser Hautstreifen oben drauf und den machen wir dann mit 240 Grad mal kurz knusprig. Diese Prozesse haben wir alles genau entwickelt und wird genau eingehalten. Auch unsere Rezeptur für die Soßen oder die Suppen. Das alles muss ganz genau eingehalten werden.
Ja.
Das ist unser Brot- und Buttergeschäft für die 1500 Sitzplätze, die wir im Erdgeschoss haben.
Allein im Erdgeschoss?
Ja. Nur im Erdgeschoss. Wahnsinn. In dieser Küche, da gehen zwar viele essen, aber es ist sehr stark prozessorientiert, kann man es fast nennen. Ja? Und dort haben wir natürlich 2, 3 Schichtführer, die Köche sind, aber die meisten sind einfach nur Hilfskräfte und das reicht auch. Das ist
ja, wenn die Prozesse völlig gut durchoptimiert sind, dann reicht es, oder?
Ja. Wir müssen die Produkte nicht stark verändern, wir müssen nicht jede Woche ein neues Hauptprodukt entwickeln. Die Haxe war vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren das Gleiche und die ist heute auch noch das Gleiche. Sie müssen nur in der Machart immer wieder optimiert werden. Man muss Tradition bewahren, bedeutet ja, die Dinge weiterzuentwickeln und nicht die Asche weitergeben, sondern die Flamme.
Inwiefern unterscheidet sich die Haxe zu der vor 20 Jahren?
Eigentlich vor 20 Jahren haben wir nur den bayerischen Schnitt verwendet, aber wir achten auch darauf, was wir einkaufen. Klar, das kommt alles aus Bayern. Das meiste sind Strohschweine aus Bayern. Aber es hat das Tumbeln nicht gegeben in der Form, dass wir das für alle Haxen machen können.
Ja.
Und wir haben damals wir haben die Haxen teilen müssen, was ein ziemlicher Aufwand ist.
Ja.
Im à la carte Service.
Ja.
Heute ist ja so, dass das Schweinefett, das unter der Haut schlummert, das wollen wir ja nicht haben. Und bei der Haxe im bayerischen Schnitt ist sehr viel von diesem Schweinefett übrig. Deswegen haben wir uns eigentlich im Wesentlichen entschieden, weil die Leute das nicht mehr wollen. Früher war das schon gewollt. Gell?
Das liegt doch daran auch an den Konsumveränderungen, an den Vorlieben, an den ganz veränderten genau. Vorlieben der Gäste, oder?
Ganz klar, ja.
Ja. Spannend auch, weil wir gerade über die Gäste sprechen. Es kommen ja viel weniger Touristen zu euch, als man glaubt, ja. Also ihr habt sehr, sehr viel heimische Gäste, sagen wir mal.
Ja, wir haben das ist ja je nach Monat unterschiedlich. Januar, ja. Februar haben wir viele Stammtische, viele heimische Gäste, die fallen halt mehr ins Gewicht, mehr auf, weil die Touristen nicht da sind.
Ja.
Im August haben wir sehr viele Touristen und damit können wir aber gut handeln. Also das ist einfach für uns die monatliche Verschiebung, die sowieso da ist,
ja,
mit der wir auch gut zurechtkommen.
Ja, man hört ja doch auch gerade München so im höheren Segment mit den Gastronomen und Küchenchefs, mit denen ich gesprochen habe, hat immer wieder mal so auch Zeiten, vor allem in den letzten 2 Jahren gegeben, wo die Umsatzsituation sehr schwierig war. Hast du diese letzten 2 Jahre auch als herausfordernd empfunden oder ist das jetzt gerade im Hofbräuhaus-Segment etwas, was das davon von der Krisenstimmung gar nicht so betroffen war.
Das hätte ich mir gewünscht, ja. Nein, ich glaube, dass diese ganze Situation Corona wirklich für alle schlimm war. Für jeden, also außer jetzt Systemgastronomie, die das auffangen haben können, aber es war fast für alle schlimm, nicht für jeden gleich, aber für uns war es besonders, weil wir unsere ganzen Mitarbeiter zu Hause waren. Mhm. Unsere Service-Mitarbeiter haben ja meistens ein gutes Trinkgeld. Mhm. Und die sind natürlich mit 70% vom Festgehalt, also das war natürlich finanziell schon heftig.
Ja, ja.
Und ja. Die sind ja nicht gewohnt, dass wir daheim sitzen. Die gingen also hier Tag ihre 20.000 bis 30.000 Schritte.
Ja.
Ein bisschen unruhig, wenn die nicht.
Ja, ja.
Und das war schon spürbar, aber wir haben echt starke Verbindung zu unseren Mitarbeitern. Das ist auch sehr, sehr wichtig für uns. Und wir haben ein Telefon gehabt, also ich war alleine im Hofbräuhaus mit einem Serviceleiter oder jemand, der halt noch mit da war. Und wir sind ans Telefon gegangen und die Leute, die da angerufen haben, waren ja nicht die Leute, die reservieren wollten oder fragen, kann ich meinen Hund mitbringen oder sowas, sondern es waren eigentlich alles Mitarbeiter, die mehr oder weniger Sorgen gehabt haben und Fragen gehabt haben, wie wir einschätzen, dass das weitergeht. Ja. Soll ich eine neue Arbeit suchen? Ich will keine neue Arbeit und so weiter. Ja. Und das war echt sehr herausfordernd und natürlich auch für uns persönlich alle nicht einfach zu bewältigen. Das, glaube ich, ist aber alle so gegangen. Also ich glaube, man hat da alle, jeder hat in dieser Zeit einmal überlegt, ob man wirklich so sinnlos sind als Gastronomen.
Ja, natürlich. Ich meine, ich finde es generell auch spannend, wenn man jetzt mit diesen 2-3 Jahren Abstand mit Gastronomen spricht. Für viele war Corona dann irgendwie auch eine Zeit, wo sie an konzeptuellen Schrauben gedreht haben oder sich irgendwie was Neues überlegt haben und so. Mhm. Aber weil du jetzt vorhin gesagt hast, dass du dir das jetzt gewünscht hättest, dass es bei dir ganz anders gewesen wäre, diese 2 Jahre nach Corona, hast du da diese Krisen... Atmosphäre auch im Geldbörsel von den Leuten, hast du das auch gespürt? Oder ist eben gerade so ein Dorfgasthaus-Konzept wie das Hofbräuhaus gerade eigentlich so ein bisschen der Gewinner auch von einer solchen Situation?
Nicht der Gewinner, weil ja am Anfang der Tourismus nicht da war, aber die soziale Komponente von einem Wirtshaus ist ja nicht zu unterschätzen. Bei uns sind alle Tische größer wie 4. Die meisten sind 10 bis 12 Sitzplätze. Das heißt, wenn du da hier sitzt, dann kommst du nicht aus dem Weg. Du kannst nicht alleine bleiben, schaffst du nicht. Ja. Das ist einfach, und das ist ja in aller Einfachkeit das Wirtshauskonzept.
Ja, stimmt.
Und das wollten die Leute wieder. Das war positiv, aber viel weniger Tourismus. Wir haben das natürlich gemerkt. Und wir haben, wie gesagt, weniger Umsatz gemacht. Das war alles so. Aber wir waren froh, dass es wieder losgegangen ist, dass wir wieder durchstarten haben können. Und jetzt inzwischen hat sich alles wieder relativ normalisiert. Ja. Und wir haben auch unsere Mitarbeiter wieder, die wir vorher gehabt haben. Wir haben nur 3 oder 4 Mitarbeiter verloren, bei denen Zahlen, was ich da vorher gesagt habe, ist das nicht so viel. Die dann die Branche gewechselt haben, waren ein paar dabei, die einfach Angst gehabt haben.
Ja, ja.
Ob es wieder so kommt, es ist halt so.
Das hat es ja in allen Segmenten auch gegeben. Also du hast
genau.
In der Spitzengastronomie, Sommeliers, die halt Einkäufer für Supermarktketten oder was auch immer geworden sind. Ja,
also, ja das ja. Gab's halt einfach, ja. Man konnte es ja irgendwo verstehen. Aber ich bin froh, dass es jetzt wieder so ist. Also das Corona war nicht lustig für alle.
Ja. So, du hast jetzt vorhin einen Begriff in den Mund genommen, der bei mir eine Frage aufgeworfen hat. Du hast nämlich von Hektolitern gesprochen. Ja. Hast du Zahlen? Weißt du, wie viel Hektoliter Bier, ich weiß nicht, pro Tag, pro Monat im Hofbräuhaus an den
Gast? Ich kann ja sagen, dass wir in der Spitze ungefähr 5.000 Maß Bier am Tag verkaufen.
Wow. So das ist dann und, so August, September, oder?
Ja, genau, ja, genau. Während der Wiesn ist bei uns genauso voll, weil wenn die Wiesn voll ist, dann... Aber trotzdem, man muss schon sagen, das ist ein normales Wirtshaus. Natürlich sind die Zahlen höher als in einem normalen Wirtshaus, aber wir versuchen es so normal als möglich zu belassen. Und von den Essen machen wir dann ungefähr, ich würde mal sagen, die Hälfte der Anzahl an Bieren in Essen, also 2500 Essen pro Tag. Das ist also eine Zahl, die ich so verteilen kann. Das ist herausfordernd, anstrengend, aber für die Leute, die wir haben, ist das nicht so große Herausforderung. Das ist
Normalität.
Die Herausforderung, die sich für uns stellt. Hä? Ja, das ist Normalität und es muss es auch sein, weil sonst hat man uns ja hinmachen, was? Das gehört da kein Mensch aus dann.
Ja, klar.
Und die Herausforderung, die sich für uns stellt, ist eher diese große strukturelle Veränderung, dass zum Beispiel Touristengruppen nicht mehr kommen oder in absehbarer Zeit nicht mehr, sondern die Leute als Individualtourismus kommen. Also eine große Anzahl an brasilianischen oder indischen oder chinesischen Touristen, die früher als Reisegruppe organisiert gekommen sind, kommen heute als Individualtouristen, weil die mit ihrer Familie kommen und weitaus mehr Geld zur Verfügung haben, als wir uns da vorstellen können. Und das ist eine Veränderung, ist so.
Gibt es generell weniger Reisegruppen?
Nein, es gibt schon Reisegruppen. Ja. Aber es sind insgesamt weniger, ja.
Okay.
Es gibt diese Form des Reisens war ja früher ganz stark von Japanern, von Leuten aus der ganzen Welt eigentlich.
Meistens
von Asiaten. Ja. Das war so das Bild, was sie immer gesagt haben, alle Japaner vom Hofbräuhaus so ungefähr.
Ja, ja, klar.
Menschentraube
kommen sie, machen Fotos. Das war so auch das Bild, das wir alle kennen, ja. Okay, und das wird weniger.
Und wir haben diese Reisegruppen alle im Festsaal gehabt. Und die haben da diese Touristenmenüs gekriegt, das war alles so aufgestimmt, das war ein gutes Produkt, wir haben eine gute Musik gemacht dazu, nur heute ist es das nicht mehr. Und das ist jetzt unser diesjährige Herausforderung, also es ist ja jetzt Dezember 2024, für nächstes Jahr, ist die große Herausforderung, dass wir unseren großen Festsaal mit 700 Sitzplätzen mitten in der Stadt von München mit Veranstaltungen voll machen. Wir haben also 3 oder 4 Nebenräume, die so zwischen 30 und 120 Personen sind, plus diesen großen Festsaal. Und wir haben schon sehr viele Veranstaltungen, nur das müssen wir jetzt neu aufbauen. Diese ganze Veranstaltungsabteilung und wir haben ums Hofbräuhaus rum gibt's ja sehr viele Hotels aller Klassen, also fein genauso wie einfach.
Ja.
Und somit ist es die ideale Veranstaltungslocation. Und wir sind gerade dabei, dass wir diese Veranstaltungen aufbauen. Und dafür suche ich eigentlich nur 2, 3 gute Köche, die da mitarbeiten wollen, die das aufstellen wollen.
Also das ist auch wirklich auch dezidiert ein Aufruf für jeden und jede, die Lust auf München hat, Lust, sich da auf etwas Neues einzulassen, zusammen mit dir, Wolfgang, und der Führungsriege vom Hofbräuhaus. Ja. Da wirklich ein neues Projekt, auch kulinarisch aus dem Boden zu stampfen, das klingt schon sehr spannend.
Also wir haben gelernt, dass dass man gute Leute nur kriegt, wenn man es gut behandelt. Deswegen haben uns wir darauf committed, dass wir bei die 170 Stunden bleiben und nicht drüber gehen, dass wir einen wertschätzenden Umgangston pflegen untereinander und dass die Bezahlung stimmen muss. Und dann kriegst du gute Leute und kannst es auch halten.
Ja.
Das sind die 3 Dinge, auf die wir uns verständigt haben und gesagt haben, und darüber gehen wir nicht mehr. Wenn einer mehr arbeiten will, dann werden wir das auch nicht zulassen. Weil wir brauchen belastbare Leute, aber die müssen ein gutes Work-Life-Balance haben, eine gute Work-Life-Balance, damit die positiv für den Betrieb und auch positiv für deren Leben wirken können.
Das hat sich schon auch stark geändert, oder?
Aber ganz stark, ja. Also ich weiß nur, wie ich Koch gelernt habe, da waren die Arbeitszeiten noch ganz anders. Meine Tochter hat jetzt Köchin gelernt, das war auch noch ein bisschen anders, aber es ist schon besser.
Ja.
Mein Bruder hat ja Koch und Metzger gelernt, da war es auch noch anders. Also das ist halt so.
Ja.
Wir sind jetzt eine Gastronomenfamilie, meine Frau ist Hotelfachfrau und die hat dann sogar noch Industriekarriere gemacht als Sekretärin. Also Aber da weiß man dann natürlich, wie in der Industrie mit den Leuten umgegangen wird und wie wir als Gastronomie lernen müssen, die Leute wertzuschätzen in ihrer Kompetenz.
Das sind zwei teilweise sehr konträre Arbeitswelten auch, oder? Also ich weiß es halt auch so von Bekannten, die im Industriesektor ist, da wird ja jede Minute ein- und ausgestempelt, da wird alles genau buchgeführt, dann hat man da noch einen Zuschlag, dort noch einen Zuschlag, dort einen Zeitausgleich, dann wird das anders verrechnet als das, pipapo. Ja. Für mich dann immer, ist es immer irgendwie so eine Spur, fast ein bisschen, allein wenn ich das schon höre, ist es irgendwie so ein bisschen einengend und man entschuldige jetzt meine Wortwahl, aber ich finde es auch wahnsinnig spießig, aber
ja, es ist... Kurz verstehen, aber das aber für Gastronomen ist das spießig und einengend, du hast recht, aber es gibt eine Generation jetzt, die sagt, wir wollen das und deswegen müssen wir das respektieren. Ja. Es gibt eine Generation, die uns sagt, wir wollen vegan, also machen wir das. Wir haben drei vegane Gerichte auf der Karte. Wer darüber, hätte das gedacht?
Darüber sprechen wir auch gleich, das ist nämlich wirklich ein großartiges Stichwort. Aber noch zu dieser neuen Arbeitswelt-Thematik. Okay. Wann hast du das bemerkt, dass das anders, so wie du es gelernt hast damals, so wie du und deine Eltern das irgendwie gemacht haben, dass das nicht mehr geht? War das auch Corona oder was davor oder was danach?
Der Anstoß, also 2019 war ja ein ziemlich starkes Jahr. Und da haben wir eigentlich schon gesagt, irgendwie kocht das alles so über. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ausdrückt, was ich meine. Es war einfach irgendwie der Tanz ums goldene Kalb, also umsatzmäßig. Und es ist, irgendwie war alles irgendwie komisch, eigenartig, zu viel. Und dann ist Corona gekommen. Und da es gibt natürlich einen großen Anstoß, nachzudenken. Was haben wir gut gemacht? Was schlecht? Was können wir verbessern? Weil jeden Tag da sitzen und sagen, wir sind die Besten in der Welt, ist ja ein Schmarrn, oder?
Naja.
Aber das hat einen Ausschlag gegeben. Wir haben viel diskutiert in der Familie, mit unseren Mitarbeitern und so weiter. Und das ist das Ergebnis.
Ja. Das ist das Ergebnis. Und wie du es vorhin angesprochen hast, wer hätte das gedacht? Da servieren jetzt mitunter auch junge Leute, die eine Work-Life-Balance haben, tatsächlich im Hofbräuhaus in München auch vegane Gerichte. Bitte.
Ich sage da nur eine andere Kuriosität, ich komme gleich auf das Vegane.
Ja.
Es ist sehr eigenartig, was Instagram mit uns gemacht hat. Das war ja auch etwas, was nicht da ist, war früher. Und auf einmal ist es da. Jetzt suchen alle irgendwie einen Instagram-Point. So das Fassbier und dann fotografieren wir uns davor und so. Die Haxe ist ja eine relativ große Portion Fleisch. Mhm. Mit einem Knödel und so. Ist ein richtiger Otto. Und was machen die jungen Frauen? Nehmen die Haxe und eine Maß Bier und fotografieren sie damit und stellen das auf Instagram.
Wirklich? Also das machen viele?
Ja, viele. Ich beobachte das und sage, ich denke mir immer, die junge Frau, die wird doch jetzt nicht der Haxen essen. Doch, das machen die.
Ich muss mir jetzt
das
mal
war die, Instagram-Account es war wirklich Heidi Klum bei uns, also mehrfach schon.
Ja,
die liebt das Hofbräuhaus. Und was hat's gemacht? Die hat wirklich ein Schweinshaxen gegessen. Unglaublich.
Hat sie sie aufgegessen?
Ja, ja. Wirklich? Unglaublich, gell? Das möchte man nicht glauben. Aber es war so. Ich weiß nicht, was das ist. Genauso ist es mit diesem Vegan. Wir haben uns auch gedacht, naja, das müssen ja wir nicht machen und so, wer wird bei uns, nein, es gibt Leute, die sagen, du, ich bin bei der Gruppe dabei, ich möchte gern was ohne Fleisch, was hast du denn? Und da kannst du nicht sagen, kannst du einen Eiswürfel haben oder so. Ja. Nein, da musst du ja, und deswegen haben wir dann vegane Produkte entwickelt, halt irgendwie so, wir haben zum Beispiel, das ist so eine Art Nudel, so Kasnudeln, die sind so Tortellini eigentlich gefüllt und die machen wir selber und die sind voll vegan. Ist eine Herausforderung für meinen Bruder gewesen, die Sachen alle zu lernen, wie man vegan kocht.
Ja, klar. Mhm. Aber was ist da drinnen in den Tortelloni?
Das ist so ein, es gibt so ein, das heißt Greenforce, das ist ein veganes Fleischersatzmittel, kann man sagen.
Ja.
Das können wir nicht selber produzieren.
Ja.
Das füllen wir einfach ein. Das war zu viel verlangt, dass, das wollen die wollen einfach, das muss irgendwie. Aber das andere machen wir alles selber, was da dazu hängt. Und wir haben so einen Paprikastrudel gemacht, den machen wir auch selber, der ist relativ einfach eigentlich zu machen, das geht ja gut vegan. Aber es ist so, dass wir da noch gefragt werden und wir müssen alle Leute was bieten zu einem normalen Preis.
Ja, ja.
Es gibt auch viele, die sagen, ich will kein Bier, ich will einen Wein oder ich will zwischendrin einen Wein, mag auch so sein, dann machen wir das auch.
Alkoholfreies Bier, wie schaut es da eigentlich aus?
Das ist ja ein Trend, der ist wirklich zu beachten, dass viele Leute sagen, ich will ja Bier trinken, aber das alkoholfrei, also das kann man nicht, das ist einfach am Wachsen. Aber überhaupt alkoholfreie Getränke, aber das Bier speziell.
Also habt ihr alkoholfreies Bier schon, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja. Alkoholfreies Weißbier und also.
Ich merke das halt bei mir extrem oft. Ich weiß nicht genau, warum und wie und wann das wirklich so an Fahrt gewonnen hat. Aber so seit rund einem Jahr, und ich bin wirklich nicht alleine damit, ich habe das auch bei anderen Freunden und Bekannten gesehen und mitbekommen, dass man sich plötzlich überlegt, ob man sich jetzt ein alkoholvolles oder ein alkoholfreies Bier bestellt. Früher war das keine Frage, weil ich habe mir einfach ein Bier bestellt. Ja? Und jetzt erwische ich mich immer dabei, habe ich jetzt Lust auf ein alkoholfreies vielleicht doch, oder soll es doch eins mit Alkohol sein? Also, aber ich finde das jetzt gar nicht so, also ich finde das gar nicht so schlecht, und tatsächlich teilweise
ich finde es sehr gut.
Ja, und ich denke mal teilweise, ja, ich habe jetzt wirklich Lust auf ein Bier gehabt, und es gibt ja mittlerweile wirklich alkoholfreie Biere, die wirklich sehr gut sind, wirklich sehr gut.
Ja, stimmt.
Und wo ich mir denke, ja, jetzt hat es eigentlich passt, dass es ohne Alkohol ist.
Ja. Ja. Ich glaube überhaupt, dass viel weniger Alkohol insgesamt getrunken wird. Ist so, das ist
schon vielleicht auch nicht. Merkt's
ja, ja, klar.
Das Spannende an so einem Hofbräuhaus, auch in diesen Mengen, ist, dass man wirklich diese Dinge eins zu eins messen kann, oder? Also ich glaube, allein deine Jahresabrechnung zeigt schon im Reagenzglas, wenn man so will, gewisse Foodtrends an, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Zwar, aber die Menschen kommen natürlich zu uns mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und das erfüllen wir meistens. Aber natürlich kommen alle diese Trends, die es draußen gibt, in der ganzen Welt, finden auch irgendwo im Hofbräuhaus statt.
Ja.
Wenn auch in kleinerer Form, aber sie finden statt.
Ja. Spannend ist jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, was du bezüglich dieser Veranstaltungen auch gesagt hast. Gibt es da schon so eine Art Plan, wie du B2B-technisch vorgehst? Möchtest du dich da hauptsächlich auf die Hotels in München konzentrieren? Was sind
also dein Zugang? Wir wissen natürlich ganz genau, was wir da für Zugkraft entwickeln können. Und das kann richtig gut werden. Und deswegen müssen wir uns so aufstellen, dass wir auch jedem etwas bieten können, der da drauf einsteigt. Also das heißt, wenn jemand kommt, der sagt, ich will ein Bankett haben mit Schweinshaxen, dann machen wir das selber natürlich. Wenn jemand kommt, der sagt, ich möchte gerne etwas anderes haben, was wir uns schwer tun, dann werden wir halt mit einem Catering-Unternehmen zusammenarbeiten oder mit Leihküchen. Je nachdem, was man für Know-how braucht und wie man es. Was wir nicht tun, ist irgendwas improvisieren, das mögen wir nicht, sondern entweder machen wir es gescheit oder gar nicht.
Ja.
Würde jetzt jemand kommen, der sagt, jetzt gibt es zum Beispiel eine Veranstaltungsanfrage, die wollen einen Sternekoch haben. Einen bestimmten. Okay, dann machen wir halt mit dem ein Geschäft, machen wir einen Deal, dann kann er unseren Saal haben und sein Bankett durchführen und wir stellen die Rechnung. Es ist alles denkbar. Und das macht es eigentlich gerade so spannend, weil das so viel kreative Kraft freilegt.
Total, oder?
Also, ja, weil man denkt so am Hofbräuhaus, so ein Fass anstechen und ein Maß Bier und ein Haxen, das ist schon so. Aber oben im Festsaal, wir haben ja nur einen ersten Stock, da ist ja ein Restaurant, ein Münchner Restaurant, kann man sagen, mit 350 Sitzplätzen, ist auch nicht klar.
Nein.
Ja, ich sage ja, aber das funktioniert gut, und wir werden nicht in die Fine-Dining-Richtung gehen, aber zwei, drei Gerichte wollen wir schon haben. Und die Veranstaltungen. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine wirklich tolle, kreative Herausforderung für junge Köche oder erfahrene Köche, die sowas drauf haben.
Auch, glaube ich, weil man sich konzeptuell dann auch Gedanken machen kann und weiterentwickeln kann, weil das ja notwendigerweise ein Ausprobierprozess ja auch ist, oder? Also man schaut einmal, was funktioniert, was hat dieses Jahr gut funktioniert, was weniger gut. Ist schon spannend.
Aber ist das nicht das, warum wir den Beruf machen? Das ist doch echt was Neues, was Gescheites, wo man was ausprobiert, wo man sagt, lass uns das mal probieren, entweder funktioniert es oder nicht. Wenn es funktioniert, dann freuen wir uns alle, und wenn nicht, dann machen wir was Neues.
Das Tolle daran ist, dass du dadurch, dass das in einem großen Haus eingebettet ist, du total flexibel auf Veränderungen reagieren kannst, oder? Also ja. Du hast jetzt nicht einen Businessplan gemacht und der muss aufgehen, ansonsten bist du pleite in 14 Monaten, sondern du kannst da dich langsam vortasten und schauen, was funktioniert, was nicht, und hast unten sowieso das Geschäft und schlimmstenfalls tust halt ein bisschen herumschieben. Ja,
eben. Und das unten ist stabil und funktioniert und da brauchen wir uns auch nicht viel drum kümmern. Das liefert mein Bruder eigentlich küchenfertig an. Und die Leute, die vor Ort sind, die machen das und kennen das auch in Perfektion. Sondern was wir jetzt neu aufbauen, ist dieser kreative Teil. Ich finde das wirklich eine tolle Herausforderung. Und ich freue mich schon richtig auf die Aufgabe. Wir haben ja schon ein paar Erfahrungswerte. Wir haben ja schon ein paar so Veranstaltungen gemacht, die wirklich gut gelungen sind. Aber wir müssen es ausbauen und dafür brauchen wir Profis. Gescheite Leute. Profis.
Nur Köche oder auch was die Planung, Projektmanagement, was auch immer, da auch? Oder?
Ja, alle, die da sich aufberufen fühlen, dort mitmachen zu wollen, lade ich ein, schreibt uns einfach eine Bewerbung, wir freuen uns.
Das klingt wirklich extrem spannend. Also die ganzen Kontaktdaten auch für die Bewerbung, die schreiben wir dann in die Caption des Podcasts, damit die Leute das sich gleich copy-pasten können.
Ja, wunderbar, danke dir. Das gefällt mir.
Wirklich spannend. Und ist das jetzt fürs Jahr 25 schon viel gebucht? Oder wie kann man sich das vorstellen jetzt?
Ja, wir haben schon ein paar Punkte haben wir drin, aber das Ziel, das wir uns gesetzt haben, sind ja eigentlich zwischen 100 und 120 gute Veranstaltungen, weil man kann ja nicht von 365 Tagen voll ausgehen. Man hat ein bisschen Vorlaufzeit, Aufbauzeiten, Abbauzeiten. Ja, klar. Es wird der Montag weniger gebucht wie der Freitag oder Samstag, ganz klar. Aber das war so die Zielrichtung. Und ich glaube, dass wir da ganz gut hinkommen, weil unser Angebot einzigartig ist. In der Münchner Innenstadt einen großen Festsaal mit ein paar Nebenräumen. Wir haben zum Beispiel schon Firmenveranstaltungen gehabt. Die haben dann Meetings in die Nebenräume gemacht. Eine Kickoff-Veranstaltung für irgendein neues Programm, Produkt, wie auch immer. Und dann auf Nachparty mit den Mitarbeitern. Das sind tolle Veranstaltungen.
Haben alle was davon.
Ja, genau. Und das halt in dem Rahmen, so mit 700 Leuten maximal. Und dann hast du die Hotels gleich in Fuß erreichbarer Nähe. Das ist einfach stark. Und München ist eine attraktive Stadt.
Ja, total. Was spannend jetzt ist auch, du hast jetzt vorhin gesagt, was von Musik. Im Hofbräuhaus generell gibt es, glaube ich, stimmt das, an 363 Tagen im Jahr Musik, außer am Karfreitag und?
Am Karfreitag und an Allerheiligen, am 1. November.
Ja. Und ansonsten wird dort wirklich immer aufgespielt?
Immer. Wir haben mindestens jeden Tag zwei Live-Musikkapellen da und meistens haben wir drei oder vier Live-Kapellen am Tag im Haus.
Also wenn eine Live-Kapelle, wenn eine Musikkapelle in Bayern oder in München einen Vertrag mit dem Hofbräuhaus hat, dann hat sie eine stabile Lage, oder?
Ja, genau. Dann steigt sie im Rating.
Ja. dann braucht sie keine Auftritte mehr.
Aber sagen, weil ich muss da dazu was erzählen, was eigentlich gar nicht so, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Wir haben ja früher auch diese, sag ich mal, so Stimmungsmusik gemacht, die so auch auf der Wiesn gespielt wird oder in verschiedenen Bierzelten, und sind völlig davon weggegangen und sind zurück zur traditionellen Musik gegangen. Warum? Die traditionelle Musik passt besser zu uns, allgemein, ja. Mhm. Wir sind ein Wirtshaus und kein Partyzelt. Mhm. Das ist auch wichtig. Aber wenn die Leute auf der Bank stehen und schunkeln, können sie nicht trinken. Verstehst? Das ist die Sicht des Gastronomen. Besser ist, wenn die sitzen und sich zuprosten.
Ja.
Und deswegen, aber das war jetzt nicht allein der Grund. Das Ganze ist viel authentischer. Du gehst da rein und erlebst ein Wirtshaus, wie du es dir eigentlich in Bayern vorstellst. Da spielt eine Musik drin, es sind große Tische und da kannst du irgendwo dazu sitzen und du kannst entweder Leute aus der ganzen Welt treffen oder aus München. Es ist einfach, zum Beispiel der 24. Dezember ist für uns es war früher immer so ein bisschen ein depressiver Tag, da war dann ein Zitterspieler auf der Bühne und der Christbaum daneben und Es war so ein bisschen depressiv, aber dadurch, dass so viele mehr Menschen alleine leben, dass so viele Singles in der Stadt gibt, ist das eine Wahnsinnsveranstaltung geworden. Ja, also wir haben am 24. haben wir auf, von 10 Uhr in der Früh bis 23.30 Uhr gibt es das letzte Bier.
Ja.
Und das sind so Mittag, sind Reservierungen da, meistens von Männerstammtischen. Warum? Die Frauen schicken die ins Wirtshaus und sagen, ich kann die nicht haben, wenn du da Weihnachtsvorbereitungen, muss ich alleine machen, geh ins Wirtshaus und iss Weißwurst und trink ein Bier. Das ist, da haben wir schon sehr früh reserviert. Und dann, auf die Nacht, kommen ganz früh einsame Menschen in die Schwemme und den ersten Stock, die da einfach, wie soll ich sagen, gute Zeit verbringen wollen. Das ist eine andere Stimmung als normal unter, an jedem Tag. Und dann haben wir im Festsaal oben 700 Obdachlose. Die laden wir ein, also die laden der katholische Männerfürsorgeverein ein. Und das machen wir schon 30 Jahre lang. Das ist einfach eine schöne Veranstaltung. Da kommt meistens der Kardinal. Und das machen wir jetzt schon ewig lang. Und das ist echt gute und stabile Veranstaltung. Also das ist ein Tag für uns, da haben wir mal, da ist richtig voll. Und da ist das Wirtshaus da für die Menschen.
War das für dich von Anfang an klar, dass du das auch, dass du das Wirtshaus so in dieser Art, also dass du diese Dimension so haben willst, also dass das etwas ist, was dazugehört und auch beibehalten wird, oder hat sich das eher dann so ergeben?
Das Wirtshaus in der Dimension, in der Größe, war ja da. Entweder du machst das voll oder nicht. Besser ist, du machst das voll, verstehst? Insofern gibt es da keine Frage darüber.
Ja, ja. Wolfgang, entschuldige, ich muss kurz den Raum wechseln, weil ich jetzt da unten die Bauarbeiter habe.
Okay.
Ich mache nur kurz die Kamera aus, damit ich da kurz runtersausen kann.
Ja.
Weil jetzt sind nämlich die Bauarbeiter gekommen und fangen da zum Werkeln an. Dann haben wir das auf der Tonspur. Das muss nicht sein. So. So, bin wieder da. Du hörst und siehst mich, gell?
Ja, wunderbar. Ich glaube, dass es wirklich dieser Verteiler war, weißt, von dem USB.
Ja, absolut. Das wird das gewesen sein. Dieser Gasthaus-Dorf-Charakter, das finde ich so das Spannende, weil du das auch eingangs erwähnt hast. Wir sprechen zwar über ein überdimensionalen Blockbuster-Betrieb, und trotzdem hat es eine intime Atmosphäre und einen intimen Zugang. Also ob das jetzt eben diese Wohltätigkeitssache mit den Obdachlosen ist, ob das jetzt auch das viele Selbstgemachte ist und so weiter. Ja. Hättest du dir das, wo du das übernommen hast, hättest du dir das gedacht? Oder bist du zu Beginn davon ausgegangen, ja, dass es halt eigentlich ein bisschen mehr Systemgastronomie wird?
Also grundsätzlich, wie wir angefangen haben, war mein Gedanke, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Was machen wir da? Und dann war eigentlich mein Gedanke, wir bringen die Menschen zusammen. Das ist unsere Aufgabe. Wir verkaufen kein Bier, wir verkaufen kein Essen, wir bringen die Menschen zusammen. Und dann verkaufen wir Bier und Essen. Also die Grundaufgabe, die wir sehen, ist, wir bringen die Menschen zusammen. Wenn die Menschen zusammen sind, sich wohlfühlen, geht's für uns selber. Und dann hat sie die Größe des Lokals ja schon relativiert. Wenn du dieses Grundprinzip mal kapiert hast. So wie Harley Davidson sagt, wir verkaufen Träume, keine Motorräder.
Ja.
Es ist unsere Aufgabe, die Menschen zusammenzubringen.
Ja.
Ja. Und zu connecten irgendwie, verbinden. Aber und alles andere, was wir organisieren, sei es die Musik, sei es das Essen, sei es die Mitarbeiter, die da sind, alle müssen sich diesem Ziel auch unterordnen. Oder beitragen dazu. Und dann verkaufen wir Bier und dann verkaufen wir Essen. Aber es ist nicht unsere vorrangige Aufgabe, Essen zu verkaufen.
Und dann wird es, so wie du gesagt hast, dann werden diese 3.500 Plätze plötzlich irgendwie auch nicht weniger, aber sie werden gar nicht mehr
in Relation gesetzt.
Sind gar nicht mehr so überdimensional, wie man es am Anfang jetzt irgendwie glaubt oder wie man jetzt das auch als Außenstehender sieht. Ja, weil wenn Das ist schon eine
Hochspannung. Ich war damals ja 20 Jahre jünger. Mhm. Damit war ich, also ich bin jetzt 55 und mit 20 Jahren jünger hast du natürlich noch einen ganz anderen Ehrgeiz, eine ganz andere Sichtweise, aber ich bin froh, dass mein Weg so verlaufen ist und dass ich immer noch mit Freude jeden Tag in das Wirtshaus reinfahre und Spaß drauf habe. An die Leute, an die Mitarbeiter, an allem, was ich da tue. Da bin ich echt froh und da bin ich auch dankbar dafür, dass man so eine Aufgabe kriegen kann, die einen so erfüllt.
Die einen erfüllt und die aber auch, das ist zumindest mein Eindruck auch von dir, einem auch nie fad wird, weil man merkt, du willst jetzt zum Beispiel diese Veranstaltungsthematik, man merkt ja wirklich, man merkt, das taugt dir jetzt da vor diesem weißen Blatt Papier zu sitzen und dir da irgendwie was auszudenken und was bisschen was Neues auf die Beine zu stellen. Das ist ein bisschen wie ein neues Baby, oder?
So ist es, genau. Da habe ich schon Spaß drauf, wirklich. Also ich freue mich darauf. Ich weiß, dass wir schon früher einige Erfolge gefeiert haben im ganzen Hofbräuhaus mit allen möglichen an Zielerreichungen. Aber das mit der Veranstaltung, das wird eine neue Aufgabe und ich freue mich richtig auf die Herausforderungen und auf die Leute, die von unseren Leuten da mitarbeiten und die noch dazukommen.
Was ist denn deines Erachtens eigentlich der häufigste Fehler, den Gastronomen machen?
Dass sie den Leuten ihre eigenen Wünsche, Geschmäcker oder Vorstellungen aufdrücken.
Okay. Also
das, glaube ich, ist der meistgemachte Fehler. Das heißt, was mir schmeckt, soll auch dem Gast schmecken so. Mhm. Na, also bis jetzt war es immer nur so, dass der Köder muss am Fisch schmecken und nicht am Angler.
Ja, und nicht dem Fischer. Ja. Ist wirklich ein Satz, so banal er auch klingen mag, er ist, glaube ich, für jeden Gastronomen einfach immer wieder zu hinterfragen und anzuwenden, ob das jetzt irgendwie am Jahresende ist oder vielleicht auch gerade, wenn man jetzt so ein neues Projekt wie du angeht. Ja. Blöd ist er nicht.
Ja. Ich brenne ja für die Gastronomie schon, also ich liebe diesen Job. Das ist meine Arbeit, mein. Und wir gingen auch früh in andere Gastronomiebetriebe, um neue Dinge zu sehen. Mhm. Und das ist genau das, was man sieht. Wenn man irgendwo bevormundet wird oder irgendwie reglementiert wird, dann ist es schon vorbei. Dann ist es auch wurscht, was es da zum Essen oder zum Trinken gibt. Dann habe ich schon das. Und das ist aber eine Erfahrung, die man echt, kann man sehen, das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, ja. Hast du eigentlich als Gastronom in deiner langen Karriere einmal einen wichtigen oder einen ärgerlichen Fehler gemacht, wo du sagst, dafür habe ich sehr viel gelernt daraus? Ja,
viele, einige. Einige. Meistens waren es so. Ja, ist so. Es ist, ja, also wer noch keinen Fehler gemacht hat, der kann irgendwie nicht im Job sein. Mhm. Nein, es waren viele Entscheidungen dabei, die entweder konzeptionell oder personell, wo ich Leute überfordert habe, was wirklich ein wirklich großer Fehler ist, wenn man Menschen überfordert, ihnen zu viel zutraut und das dann auch noch umsetzt. Das weiß ich jetzt, dass ich das schon praktiziert habe und das kostet viel Geld und viel Nerven und für die Mitarbeiter auch nicht angenehm und für mich auch nicht. Aber man muss halt bereit sein und offen sein, Kritik auch anzunehmen.
Ja.
Da hilft es, wenn man verheiratet ist.
Ich glaube, das ist ein gutes Training, oder? Das kann ich als ebenfalls verheirateter Mann bestätigen. Ja. Ich glaube, man hebt nicht ab, oder?
Ja, genau.
Ja. Wolfgang, letzte Frage. Was wünschst du dir für die absehbare Zukunft, abgesehen davon, dass du mit den Veranstaltungen im Hofbräuhaus den Vogel abschießen wirst?
Für unsere Branche insgesamt wünsche ich mir eigentlich die Wertschätzung, die sie verdient, die Branche. Mhm. Wir haben so viele hart arbeitende Menschen, die wirklich daran arbeiten, andere Menschen glücklich und zufrieden zu machen mit bestimmten Produkten, Dienstleistungen. Und ich finde, das verdient eine Wertschätzung und ich hoffe, dass die Branche immer noch mehr Wertschätzung erfährt.
Ja.
Das ist meine Hoffnung.
glaube, die Hoffnung haben wir alle, die in und für die Branche tätig sind. Ja. Und ich glaube auch, dass es eine nicht allzu unrealistische Hoffnung ist, oder? Also ja. ich habe das Gefühl, also es geht noch mehr, klar, ja. Aber ich glaube, dass die Wertschätzung auch gerade in Zeiten, wo die Leute eine gewisse Sehnsucht danach haben, gut und unkompliziert bewirtet zu werden, ohne allzu große Übertrumpfungsambitionen von Hausherren oder Gastronomen, dass das schon möglich ist, dass da diese Wertschätzung auch in Zukunft noch ein bisschen steigt. Sie ist ja schon ein bisschen gestiegen, ist mein Eindruck.
Ja, ich finde überhaupt, es ist so eine Grundwertschätzung immer da gewesen für unsere Branche. Mhm. Und während Corona haben wir nur, also wir, meine jetzt die Leute, die drin arbeiten, ja, das Gefühl gehabt, irgendwie jetzt sind wir auf dem Abstellgleis.
Ja.
Und das hat sich aber jetzt eigentlich wieder relativiert. Ich wünsche mir nur, dass diese Wertschätzung, die da ist, einfach noch mehr wird, dass die Leute das mehr schätzen, was wirklich einzelne Menschen für einen Einsatz bringen in der Küche, genauso wie im Service, um Gäste zufrieden und glücklich zu machen.
Ja, das sind doch wunderschöne Abschlussworte, lieber Wolfgang. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast im busy Dezember als Wirt, der seinen Laden aber wirklich offenbar beneidenswert gut im Griff hat, und dass du mit uns so einen wunderbaren Deep Dive in die Welt des Hofbräuhauses in München gemacht hast, uns da ein bisschen mitgenommen hast, zumindest audiovisuell, in dein Reich, in deine Arbeit, in das, was das Hofbräuhaus auch einzigartig macht und ausmacht. Ich würde sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ab nach München. Ne? Und wenn in München, dann Stopp oder Zwischenstopp beim Wolfgang machen. Ja. Und ich sag's, wie es ist, Schweinshaxen essen. Ja.
So ist es, ganz genau. Lieber Lukas, danke dir für das nette Interview. Wenn du mal in München bist, komm gerne mal vorbei bei mir. Dann zeige ich dir das Ganze.
Aber selbstverständlich. Und an alle Grazerinnen und Grazer, der Wolfgang hat sich im Vorgespräch als großer Graz-Fan geoutet.
Ja, das stimmt, ja.
Wahnsinnig gut. Gut isst und gut trinkt, dem kann ich natürlich nur zustimmen. Ja?
Genau, das stimmt.
Grazer Münchner Freundschaft in diesem Sinne.
Ja, also.
Mach's gut.
Lukas,
Wolfgang.
Vierti.
Vierti.